die direkt diese Implantate beeinflussen können. Das ist absoluter Skandal. Und man fragt sich tatsächlich, ob die Patienten da nicht einen Haftungsausschuss stellen sollen. Ich glaube, das ist überhaupt eine gute Idee für alle Mobilfunkgefährdete, einen Haftungsausschuss auszuarbeiten, so dass jeder Mobilfunkbetreiber von jedem Bürger seinen Haftungsausschuss bekommt, falls nachgewiesen wird, und das ist quasi nur die Sache der Zeit, dass auch nicht thermische Wirkungen auf Gesundheit einen großen Einfluss haben, dass sie tatsächlich zum Kasse gebeten werden und richtig zahlen. Das kann keinen Bürger schädigen. Außerdem die Staatsverwaltung hat auch eine besondere Verpflichtung zu Bürgern. Wir haben die Leute, die Politiker gewählt, damit sie für die Leute da sind und nicht für ein paar Millionäre, die sich Geld in die Tasche stecken und denken, dass sie geschützt sind, weil sie weit weg nicht in Hamburg wohnen. Das ist eine Sache, die betrifft alle. Und darum appelliere ich, wenn da ein Jurist hört, dass vielleicht jemand einen Haftungsausschuss, so ein Beispiel Haftungsausschuss für alle formuliert, damit jeder Bürger in diesem Staat eine Möglichkeit hat, seinen Ausschuss direkt an den Mobilfunkbetreiber oder den Vermieter eines Standortes zu schicken und quasi sich eventuell Entschädigungsgelder reservieren lassen, schon jetzt.
Ja, darf ich da dazu sagen, ja, ich finde diesen Beitrag sehr gut, weil das geht schon in den juristischen Bereich hinein und das ist wirklich ein Punkt, den sollte man sehr mal ausführen, vielleicht auch ein Formular entwickeln, sage ich jetzt mal, als Aufgabe von der IMUNO auch, könnte man sehen, damit Betroffene eine Möglichkeit haben, erstmal formal ganz persönlich Einspruch zu erheben. Ich möchte zu dem Punkt Krankenhaus noch sagen, nach meiner mehrjährigen Beobachtung sind inzwischen auf fast allen Krankenhäusern, und ich sage das als Betroffene, Mobilfunkmasten. Ich kann nämlich in kaum ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zum Beispiel das Albertin-Krankenhaus hat auch 8 Mobilfunkmasten. Und ich habe mit denen also eine sehr lange Korrespondenz gehabt. Und die sehr also dünnhäutigen Erwiderungen, die da gekommen sind, also völlig unfundiert aus irgendeiner unteren Chargenstelle formuliert, die sagten also überhaupt nichts aus. Das sind 8 Mobilfunkmasten, die praktisch den ganzen Komplex bestrahlen. Die haben eine große geriatrische Abteilung, die haben auch eine Herzabteilung, da werden Kinder geboren und sind nicht bereit, also sich auseinanderzusetzen mit dieser Thematik.
Ich glaube, das ist den Krankenhausbetreibern oder den Verwaltern relativ egal, Hauptsache sie kassieren das Geld.
Ja, also wenn man überlegt, das muss man mal ganz deutlich aussprechen.
Also das sind Zahlen, die öffentlich sind, dass man für eine mittelmäßig große Mobilfunksendeantenne 500 € Monatsmiete bekommt von den Mobilfunkbetreibern, und im Krankenhaus wird es der Verwaltung sicherlich recht sein, je mehr Antennen auf dem Dach stehen, eben da auch Unterstützung zu bekommen, beziehungsweise Mieten zu bekommen für Leistungen, die sie gar nicht erbringen müssen. Das ist im Prinzip ja nur eine Raumpacht oder eine Dachpacht.
Schön, aber ich finde es besonders schlimm, muss ich hier auch mal deutlich sagen, dass Mediziner, die ja an den Entscheidungen beteiligt sind, fähig sind, verantwortungslos auf diese Weise zu handeln. Das möchte ich mal hier ganz deutlich ansprechen.
Die im Verwaltungsrat sitzen und mehr die verwaltungstechnische Seite sehen, als die Seite des Menschen.
Mediziner, die wissen, dass ein Bioorganismus auf energetischer Basis läuft, alle Zellfunktionen, Hirnfunktionen, alles läuft auf dieser Basis, die dürfen sich ja vielleicht mal Gedanken machen, ne?
Man könnte sich natürlich auch ganz provokativ mal fragen, wann die Ärzte und Krankenhäuser mehr verdienen, wenn die Patienten schnell gesund sind oder wenn sie lange krank bleiben.
Ja, das ist auch ein Aspekt.
Ich glaube, da hatten wir gestern in der Vorbesprechung auch schon dieses schöne Modell aus China, das hatte mich sehr beeindruckt.
Ja, in China ist es also sinnvollerweise so, dass die Ärzte von der Gemeinde ihrer Patienten bezahlt wird, und zwar nur von den gesunden Patienten. Die Kranken zahlen nichts, das heißt, jeder Arzt wird stark daran interessiert sein, durch Vorbeugung und durch effektive Maßnahmen die Patienten schnell gesund zu machen.
Das, denke ich, ist doch ein sehr gutes Beispiel eigentlich, also ja, sehr einleuchtend, und vielleicht lässt sich auch hier etwas Ähnliches umsetzen. Ja, genau, wir machen einen kleinen Moment Musik, kommen dann gleich zurück, besonders kommen wir auch auf diese mietrechtliche Sache zurück, also welche Ansatzpunkte es für die Anwohner von solchen Antennen gibt, überhaupt juristische Fälle, Studien zu dem Thema und auch Gerichtsurteile, das alles nach einer kurzen Musik. Ihr hört immer noch FSK, das freie Senderkombinat, auf 93,0 über Antenne und 101,4 im Hamburger Kabelnetz, das Nachmittagsmagazin der Musikredaktion, heute mit dem Spezial Gesundheitsrisiko Mobilfunk. Thank you.
man. I give you rockers. Rockers high five. Five, 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 five.
Push, 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 push
Das freie Senderkombinat auf 93,0 über Antenne und 101,4 im Kabelnetz. Dies ist das Nachmittagsmagazin der Musikredaktion, heute mit dem Spezialthema Gesundheitsrisiko Mobilfunk. Und ich möchte an dieser Stelle kurz auf unsere Anrufer eingehen. Und zwar hatten wir einen Anruf von einer Hörerin aus Isarbruck, die auch elektrosensibel ist, wie sie selbst sagte, also auf elektromagnetische Wellen und besonders auf gepulste Wellen mit extremen gesundheitlichen Schwierigkeiten reagiert. Ebenso ihr Mann. Das ging sogar so weit, dass die inzwischen ihre Wohnung haben abschirmen lassen gegen Strahlung von außen. Es wurde also festgestellt, dass die Nachbarn fast ausschließlich DECT-Schnurlostelefone in ihren Wohnungen laufen haben und damit extrem in ihren Wohnbereich, also in den Wohnbereich der Betroffenen mit einstrahlten. Und sie wies in diesem Zusammenhang vor allem darauf hin, dass es schwierig sei, Krankenhäuser zu finden, in denen man sich dann, nachdem man schon gesundheitlichen Schaden erlitten hat, behandeln lassen kann, ohne dass es auf den dortigen Stationen dann Belastung durch DECT-Telefone gebe. Also das hatte sie so geschildert, in fast allen Krankenhäusern, bis auf eine Klinik, die hatte sie genannt, Klinik Dr. Gut, die ist mir jetzt nicht bekannt, seien überall auf den Stationen eben auch diese Telefone, worauf sie sofort mit erheblichen gesundheitlichen Schwierigkeiten auch rechnete oder rechnen musste. Und wir haben dann eine Anruferin gehabt, die sich auch genau in diesem Bereich engagiert. Vielleicht kannst du das mal kurz zusammenfassen. Das geht hier um den Arbeitskreis Das Gute Krankenhaus.
Genau, es gibt den Arbeitskreis Das Gute Krankenhaus. Der kümmert sich vor allem um Umweltkranke und deren Aufenthalt im Krankenhaus. Und wer davon selbst betroffen ist oder Informationen haben möchte zu dem Arbeitskreis Das Gute Krankenhaus, der kann sich an Frau Heilmann wenden. Die Telefonnummer ist 040 641 9704. Dort ist dann ein Anrufbeantworter, auf dem man seine Telefonnummer hinterlassen kann. Oder sonst könnte man sich auch noch bei Frau Bügel melden unter 040 55 91 764. Wer also Informationen zu Umweltkranken und deren Aufenthalt im Krankenhaus haben möchte, ruft beim Arbeitskreis Das Gute Krankenhaus an.
Okay, das war quasi nur so als Einschub, um auf unsere Anrufe auch einzugehen. Und wir wollen dann wieder überleiten zur Welle Lattenkamp, die hier auch noch einige Ansatzpunkte für juristische Wege, glaube ich, aufzeigen möchte und ein wenig berichten möchte über ihre Erfahrungen auch bisher bei ihrem Engagement. Bodo?
Also vielleicht können wir hier noch erwähnen, es läuft ein aktueller Prozess bzw. eine Strafanzeige gestellt durch eine Anwaltskanzlei mit Spezialgebiet Umweltrecht, Umweltmedizin und Recht aus Lüneburg. Die vertritt Eheleute aus Eimsbüttel, also direkt Betroffene aus dem Eimsbütteler Bereich. Und ich möchte einfach diese Strafanzeige, die zurzeit an den leitenden Oberstaatsanwalt, Staatsanwaltschaft Hamburg, geschickt ist. Sie heißt Strafanzeige gegen Elektrosmog und Technologiebetrug, kurz vorlesen. Hiermit erstatte ich wir Strafanzeige gegen: erstens diejenigen Mitglieder sämtlicher leitender Organe aller Hersteller von Mobilfunk, Telefon, also Siemens, Philips, Nokia, Ericsson, Panasonic, Sony, Alcatel, Motorola, General Electric, Texas Instruments und so weiter. Zweitens die Mitglieder der handelnden Organe der Mobilfunknetzbetreiber D1, D2, E-Netz,
via Intercom, Vodafone, British Telecom und gegebenenfalls weiterer durch die Staatsanwaltschaft zu ermittelnder Betreiber. Drittens, sowie spezifisch die zuständigen Entscheidungsträger, die bei Motorola gegen weitere Forschungen an weniger schädlichen Strahlungsfrequenzen Anordnung erlassen haben und der Umrüstung der verkauften Technologien in diesem Bereich auf weniger ungesunde Technologien entgegensprachen, als auch gegebenenfalls weitere durch die Staatsanwaltschaft zu ermittelnde Verantwortliche. Hier werden jetzt einige Paragraphen genannt. Begründung. Im Laufe der circa letzten 10 Jahre sind landesweit die hochfrequenten Mobilfunknetze und Systeme ausgebaut worden. Dieses wird von den oben genannten juristischen Personen und ihren handelnden Organen fahrlässig gefördert. Von Anfang an haben sich allerdings eine nicht endende Vielzahl von Studien und Untersuchungen in allen mobil kommunizierenden Ländern ergeben, die erhebliche Gesundheitsgefahren für die Bevölkerung bzw. die Einzelnen nahelegen bzw. positiv aufzeigen. Des Weiteren gibt es Alternativfrequenzen und Technologien, die sauberer und trotz älteren Patentdatums sehr viel weiterentwickelt sind als unsere heute für die Bevölkerung verwandte Systeme. Hierfür seien beispielhaft genannt: In allen mobil kommunizierenden Staaten der Welt werden erhöhte Gehirntumorraten durch Handys gemeldet. 9000 in 14 Staaten werden zurzeit für die EU getestet. Hier werden einige Strahlenforscher genannt, zum Beispiel Professor Ross Adey, Dr. Henry Lay, Jerry Phillips und andere Strahlenforscher sagen, die Hersteller vertuschen die Daten und manipulieren die Forschung. Adey hat herausgefunden, dass einige Strahlen weniger Krebs hervorbringen als andere. Sein Budget wurde durch Motorola gestrichen. Die falschen Frequenzen, also 800 bis 1990 MHz, beeinflussen das Langzeitgedächtnis und Orientierungssinn, in Klammern bei Ratten nachgewiesen, University of Washington, aber auch bei Menschen, BBC World zum Beispiel berichtete über totale Gedächtnisausfälle und ähnliches. Sogar das FDA-Ministerium der USA sagt, es gäbe keine Studien, die belegen, dass Mobiltelefone in den genannten Frequenzen gefährlich oder ungefährlich sind. Nachforschungen sind nötig. Ihre erste, die Carlo-Studie, belegt jedoch die Gefährlichkeit. Andere belegen das schon lange. Dr. George Carlo sagt, die Industrie würde behaupten, dass es tausende Studien, die Ungefährlichkeit belegen. Die Wahrheit ist jedoch, dass es keine gibt, die das behauptet, 80 Links zu beweisen. Die Gefahren der Handys sind so hoch, dass sogar Lloyd's of London sich weigert, die Hersteller und Betreiber gegen Klagen der Opfer zu versichern. Alzheimer, Krebs, Schlafstörungen, Schwindelgefühle, Gedächtnislücken, Samenzellenverlust, Waldsterben und so weiter sind nur einige Folgen der falschen Frequenznutzung. Berichte zeigen teilweise dramatische Verhaltensänderungen bei Probanden, variieren mit den Frequenzen, dubiose Machenschaften mit fatalem Ausgang für die Konsumenten und so weiter. Also zum Schluss noch ein Satz: In der Schweiz wurde festgestellt, dass psychische Störungen 4 bis 8 Mal so häufig auftreten, wenn eine Mobilfunkantenne in der Gegend installiert wurde. Also ich denke, hier kann man sehen, wie großartig doch die Auswirkungen sein können und wie wichtig es ist, offen durch die Straßen zu gehen und zu sensibilisieren, die Mitbürger anzusprechen. Also vielleicht so ein bisschen um die Metapher Mensch-zu-Mensch Kommunikation auf der Straße betreiben und dann den Schritt, den politischen Weg zu gehen und sich bis hin eben zu einer Strafanzeige durchringen zu können.
Da gibt es, glaube ich, auch noch einen ganz besonders interessanten Fall, den ich einmal kurz ergänzen wollte. Und zwar hat ja die Mobilabteilung von der Deutschen Telekom seinerzeit einen Professor Dr. Sem persönlich mit der Untersuchung der Risiken der Mobilfunkstrahlung beauftragt, der daraufhin völlig entsetzt war, was er dabei herausgefunden hat. Ich glaube, von ihm stammt die Aussage, er würde auf 200 Meter nicht mehr an so ein Handy rangehen wollen, nach dem, was er herausgefunden hat. Diese Studie wurde dann sogar noch ein unabhängiger Wissenschaftler ich erinnere mich genau, aus Australien meiner Erinnerung nach herangezogen, um diese Studie zu überprüfen, ob das dann auch richtig sei. Der fand heraus, die Studie stimmt so, wie der Professor Semm sie durchgeführt hat. Und die wurde lange Zeit auch von der Mobilabteilung der Deutschen Telekom auch zurückgehalten, also der Bevölkerung vorenthalten.
Diese Information. Ist es der Neil Sherry gewesen von Neuseeland?
Das war nicht der, der diese Studie überprüft hat, aber auf den sollten wir auf jeden Fall auch zu sprechen kommen, denn diese Studie ist auf jeden Fall auch sehr wichtig im Zusammenhang mit der Thematik.
Das ist ein Dr. Neil Sherry, also Professor eigentlich aus Neuseeland, der seit vielen Jahren schon arbeitet auf dem Gebiet und hat eine sogenannte Neil-Sherry-Studie erstellt, Mobilfunkstrahlung als schwerwiegendes Risiko für biologische Systeme und Gesundheit. Man kann das runterholen unter www.drscheiner, wie der Mondschein, drscheiner, -München mit UE, .de. Ich wiederhole noch einmal, www.drscheiner-münchen.de. Das ist ein Münchner Arzt, der das ins Deutsche übersetzt hat. In dieser Studie listet er die Symptome auf, zum Beispiel Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke. Und was sehr wichtig ist, er zitiert die Quellen, also immer die Studien anderer Wissenschaftler, die sich mit der damit befasst haben und zu den Ergebnissen gekommen sind. Wer diese Studie liest, sie ist meiner Ansicht nach gut verständlich, der weiß also genau Bescheid über diese Zusammenhänge.
Ja, ich denke, dass es auch Sinn macht, kurz die Schlussfolgerung dieser Studie einfach einmal vorzulesen. Das könnte ich an dieser Stelle dann mal machen. Und ein kleiner Hinweis noch, dass der Begriff der Blut-Hirn-Schranke ist schon öfter mal gefallen. Vielleicht können wir das einmal auch noch mal kurz erklären, worum es dabei genau geht. Ich denke mal, dass die meisten Hörer gar nicht wissen werden. Ich wusste es bis vor kurzem auch nicht, was diese Blut-Hirn-Schranke überhaupt ist. Ich
weiß nicht, wer... Können Sie sagen?
Also die Blut-Hirn-Schranke ist im Prinzip ein Sperrmechanismus im menschlichen Gehirn, der dafür sorgen soll, dass bestimmte Bestandteile des Blutes, bestimmte Proteine nicht ins Gehirn gelangen, weil sie dort Schaden anrichten würden. Und die wird nachweislich schon nach wenigen Sekunden eines Mobilfunktelefonats oder wenn man auch nur in der Nähe eines Handytelefonierers steht, geöffnet, sodass dann also Fremdkörper ins Gehirn kommen können. In Zusammenhang gebracht werden solches Eindringen von Fremdstoffen unter anderem mit Alzheimer, mit Multiple Sklerose, mit Parkinson, unter anderem auch mit BSE. Wie kommen sonst die Eiweißmoleküle aus dem Futter ins Gehirn? Sodass man da also sehr aufpassen muss. Und Kinder haben ohnehin eine etwas durchlässigere Blut-Hirn-Schranke. Und wenn die zusätzlich von Mobilfunk gestört wird, kann man sich vorstellen, dass das der Entwicklung sehr abträglich ist.
An dieser Stelle habe ich noch eine kleine Ergänzung, und zwar aus der Broschüre der Freien und Hansestadt Hamburg, Behörde für Umwelt und Gesundheit, wo dann eigentlich deutlich wird, dass man nicht mal selber telefonieren muss, um halt eben diese Effekte zu erleiden. Hier steht nämlich, so führt der Aufenthalt in etwa 50 Meter Entfernung von der Mobilfunkantenne einer Basisstation über den ganzen Tag ungefähr zur gleichen Hochfrequenzbestrahlung wie ein Handytelefonat von circa 6 Minuten. Der Unterschied aber ist, der Handybesitzer telefoniert aus freier Wahl, während der Anwohner einer Mobilfunkantenne vielleicht gar kein Nutzer der Mobilfunkdienste ist. Also das nur am Rande als Hinweis, dass man gar nicht unbedingt selber telefonieren muss, um geschädigt zu sein, um auch deutlich zu machen, dass es eben auch für Leute, die kein Handy haben, trotzdem wichtig ist, sich mit dieser Problematik zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen und Widerstand zu leisten, wenn solche Antennen eben im direkten Umfeld errichtet werden.
Wichtig ist, denke ich, dass es nicht nur um Antennen geht und um die Handys, sondern ganz extrem auch um die Schnurlostelefone, die wir dann immer gerne vergessen. Das sind im Prinzip Sendetürme auf dem Nachttisch. Die senden wie ein Handy, aber rund um die Uhr, nonstop, ohne Pause, ob der Benutzer in Ferien ist oder gerade schläft. Die senden immer und unter Umständen durch die größere räumliche Nähe mit einer sehr viel höheren Intensität als der Sendemast auf dem nächsten Haus.
Und dann gibt es ja auch noch andere Einrichtungen, die das Ähnliche verursachen, wie zum Beispiel Radarsysteme oder Flugleitsysteme von Flughäfen, die eben auch die Atmosphäre mit der Mobilfunkstrahlung in ähnlicher Weise verschmutzen, wie das halt solche DECT-Schnurlostelefone oder eben herkömmliche Handys tun. wir waren eigentlich immer noch bei der Schlussfolgerung der Sherry-Studie. Ich weiß nicht, sonst lese ich die direkt mal vor. Da zieht der Dr. Sherry nämlich folgende Schlussfolgerung. Bis zum heutigen Zeitpunkt zeigen 50 Studien schädliche biologische Effekte oder schädigende Gesundheitsfolgen durch Handy- und Mobilfunkstrahlung. Diese Forschungsergebnisse zeigen bereits heute klar auf, dass Handy- und Mobilfunkstrahlung als gravierender Risikofaktor bei all jenen Gesundheitsschäden anzusehen ist, welche man bei elektromagnetischer Strahlung kennt, in Anbetracht sie nach den gleichen biologischen Mechanismen ablaufen. Das größte Risiko tragen die Handynutzer aufgrund der hohen Belastung ihres Kopfes sowie der hohen Sensibilität des Gehirngewebes und der Gehirnprozesse. DNA-Schäden beschleunigen den Zelltod im Gehirn und fördern fortschreitende neurodegenerative Erkrankungen und Gehirntumore. Gehirntumore sind bereits als identifizierter Risikofaktor des Mobilfunks anzusehen. Handys werden üblicherweise am Gürtel oder in Taschen an der Brust getragen. Leberkarzinom, Brustkrebs und Hodenkrebs werden dadurch zum wahrscheinlichen Risikofaktor. Änderungen der Aufmerksamkeit sowie der Wahrnehmung sind ebenso wie die gesprächsbedingte Ablenkung durch ein Handytelefonat während des Autofahrens als signifikanter Risikofaktor für Unfälle im Allgemeinen sowie für tödliche Unfälle im Besonderen anzusehen. Einige Herzschrittmacher sind empfänglich für die Impulse eingeschalteter Handys, weshalb es sich empfiehlt, Handys vom Herzen und von Schrittmachern fernzuhalten. In Anbetracht dieser biologisch... In Anbetracht diese biologischen Mechanismen bewiesen sind und EMR nachweislich nachfolgende Effekte signifikant vermehren, besteht außerordentlich hohe Evidenz für die Schlussfolgerung, dass Mobiltelefone als Risikofaktor für Brustkrebs, Leberkrebs, Hodenkrebs und bösartige Gehirntumore anzusehen sind. Es ist weiterhin wahrscheinlich, dass wir künftig eine große Bandbreite anderer Auswirkungen wie Herzerkrankungen, neurologische Erkrankungen und embryonale Erkrankungen und Totgeburten zu beklagen haben. Da Handystrahlung vielfältige Zell-, DNA- und Erbgutschäden verursacht, werden all diese Erkrankungen aufgrund von Handygebrauch auch auftreten. Alle Studien, die bei der Bevölkerung dosisabhängige, neurologische, herz-kreislaufmäßige, die Fortpflanzung beeinträchtigende oder krebsauslösende Effekte zeigen, weisen darauf hin, dass ein wirklich unbedenkliches Expositionslevel nahe bei Null liegt. Da Handystrahlung die Effekte von Radio- und Mikrowellen nachahmt, die ihrerseits sich wie ELF-Wellen verhalten, sind schädliche Auswirkungen über das ganze Wellenspektrum vorhanden und Sicherheit nur bei einem Strahlenpegel von Null gegeben. Da eine Risikoverminderung und öffentlicher Gesundheitsschutz auf einem Expositionsniveau beruht, der unter dem Pegel einer Verdopplung des Gesundheitsrisikos liegt, ist eine maximal akzeptable Belastung bei 100 Nanowatt pro Quadratzentimeter gegeben. Dies sollte eine hauptsächliche lebenslange Exposition niedriger als 10 Nanowatt pro Kubikzentimeter ermöglichen, was notwendig ist, um neurologische Erkrankungen zu reduzieren. Dieser niedrigere Expositionspegel ist auch wegen der außerordentlichen Sensibilität des Gehirns notwendig. Das ist also die Schlussfolgerung, die der Dr. Neil Sherry aus den Studien, die er untersucht hat, zieht.
Ich würde da ganz gerne noch einen markanten Satz anfügen, auch von einem Wissenschaftler, von einem Professor Dr. Chiang aus China, der auf einer internationalen Mobilfunkkonferenz das recht gut zusammengefasst hat. Der hat gesagt, früher haben wir mit dieser Mikrowellenstrahlung Geburtenkontrolle, sprich Sterilisation, betrieben. Heute telefonieren wir damit. Sehr schön.
Und dabei kann man natürlich auch fragen, ob dahinter vielleicht noch andere Interessen stehen.
Da können wir auf jeden Fall auch gleich nochmal drauf eingehen.
Nicht zum Beispiel militärische Interessen, sage ich jetzt mal so. Wenn ich ein dichtes Netz habe mit solchen Masten, kann ich natürlich damit auch etwas bewirken.
Das ist eigentlich ein Thema, was wir, glaube ich, bisher noch gar nicht so richtig angesprochen haben, was aber durchaus schon seit den 40er Jahren auch untersucht wird. Man hat halt in ausgedehnten Studien die Frequenzen des Gehirns bei bestimmten Gemütszuständen nachgewiesen, das katalogisiert und daraufhin auch eine Technik entwickelt, die auch in Amerika patentiert ist, um eben diese Frequenz aus der Entfernung in das menschliche Gehirn einzustrahlen und diese Gemütszustände dann halt auf künstliche Weise hervorzurufen. Man spricht in dem Zusammenhang auch von geklonten Emotionen. Was wir allerdings von dieser Stelle aus nicht mit Bestimmtheit sagen können, ist, dass das halt eben schon eingesetzt wird. Wir wollen auf jeden Fall darauf hinweisen, dass es halt möglich wäre, wenn eben auch diese Handynetze in die falschen Hände geraten, wenn sie es nicht schon sind. Meiner Information nach sind die Hauptbetreiber der Netze und der Satellitensysteme ohnehin Konzerne, die dem wirtschaftlichen Bereich der Rüstungsindustrie zuzurechnen sind. Und wie wenig Vertrauen man denen entgegenbringen kann, sieht man eigentlich alltäglich, braucht man eigentlich gar nicht weiter darauf hinzuweisen.
Da fällt mir ganz spontan eine Beobachtung ein, die ich bei einem der Besuche im Hamburger Senat einer öffentlichen Anhörung gemacht habe. Da hat der Vorsitzende der Fraktion der Partei CDU einen Antrag gestellt im Umweltausschuss zur Errichtung einer Kommission von Fachleuten, die sich mit dem Thema der Gesundheitsbelastung auseinandersetzen. Und der Antrag sollte unter Ausschluss der, also diese Kommission sollte unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also unter Ausschluss der Bürger stattfinden. Und da machte er die Randbemerkung, man wisse ja, in welche Richtung das dann gehen würde. Also das macht einen natürlich dann auch schon skeptisch, wenn solche Bemerkungen kommen, und lässt darauf zurückschließen, dass wirklich auch da Manipulation durchaus stattfinden kann und die wirtschaftspolitischen Interessen der Stadt Hamburg auf jeden Fall im Vordergrund stehen. Und das ist ein Punkt, auf den wir vielleicht auch nochmal eingehen sollten, dass eigentlich kein Interesse an Aufklärung besteht. Es gibt Versuche, um auch vielleicht gerade jetzt die Bezirksamtsarbeit oder auch die Arbeit der Umweltämter in den einzelnen Bezirken der Stadt Hamburg, die durchaus Aufklärung betreiben wollen. Also ich kann auch nur nochmal aktivieren oder animieren, sich durchaus auch politisch an die Umweltämter zu wenden. Die haben Fachleute, die auch beraten wollen. Die sind sich auch der Problemstellung äußerst bewusst. Also es gibt einen Kontakt, den die Welle Lattenkamp mit dem Umweltamt Hamburg-Nord hat. Der Leiter dort ist der Dr. Bigton, der also sehr, sehr offen über dieses Thema spricht und uns also große Hilfe angeboten hat. Auch diesen Weg wollen wir weitergehen. Also ich kann auch nur auffordern, zu den öffentlichen Sprechstunden in den Umweltämtern zu gehen, da die Sensibilisierung auch von der politischen Seite her, von den Bezirksämtern an den Senat weitergeht. Nur so können wir uns politisch eben auch beteiligen. Es ist leider so, dass die meisten Urteile für uns Klagende negativ entschieden wurden. Und zwar fast immer dann, wenn es Argumentationen in Bezug Gesundheitsschäden gibt. Das ist der Status quo. Die Gerichte sind eher in der Lage, wenn es Begründung gibt im Bereich der Bauordnung, der Baugenehmigung, der Wertminderung oder der Mietminderung. Und das ist auch in Hamburg ein Spezialfall. Also in den Landesbauordnungen liegt eine Baugenehmigungsfreiheit für UMTS oder für Mobilfunkantennen vor, wenn sie unter 10 Meter hoch sind. Hamburg ist, glaube ich, die einzige Stadt oder das einzige Bundesland, in dem auch unter den 10 Metern eine Baugenehmigung da sein muss. Also ich kann nur noch auch nochmal auffordern, wenn ihr auf eurem Dach oder in der Nachbarschaft so eine Antenne seht, geht zum Hausbesitzer, geht zur Hausverwaltung und fordert möglichst juristisch betreut über den Mietverein oder privat an, dass ihr die Bauordnung einsehen könnt, und fordert an, dass die Bauordnung geprüft wird. Also dass es sozusagen eine Gegenprüfung gibt. Dass die Regulierungsbehörde der Telekom auch eingeschaltet wird und dass die Unterlagen, die sind öffentlich, auf jeden Fall auch kontrolliert werden. Mhm. Wenn da nämlich Schwächen auftreten, und ich vermute auch mal, dass diese Schwächen auftreten werden, weil man kann einfach sarkastisch oder zynisch die Frage stellen, wenn denn nun in Hamburg bis Ende April 2000 Antennen stehen sollen und für jede Antenne ein Bauprüf- und ein Baugenehmigungsverfahren eingeleitet werden soll, frage ich mich, wo die vielen Mitarbeiter im Bauamt herkommen sollen, die das alles machen sollen. Also da muss ja geschlampt und geschlurrt werden und da müssen Standardverfahren eingeführt werden. Also auch da Aufforderung, fordert die Baugenehmigung an, lasst sie gegenkontrollieren von einem Rechtsanwalt, um da vielleicht auch eine Schwachstelle zu finden, um Antennen Aufbau zu vermeiden oder abzubauen.
Man weiß ja auch, dass die Genehmigungen oft hinterher im Schnellverfahren gegeben werden. Das heißt, die bauen erst und dann wird flugs mal ein Papierchen unterschrieben, ohne große Prüfung.
Ja.
Und da muss der Bürger einhaken. Und da sind wir bei dieser rechtlichen Schiene, beziehungsweise bei den Dingen, die, was kann ein Bürger überhaupt leisten? Nicht, man fühlt sich ja dann allein gelassen. Und hier möchte ich mal ein Urteil beibringen aus München vom 27.03.98. Mietminderung wegen Mobilfunksender. Mieter dürfen den Mietzins mindern, wenn sie sich durch ein nachträglich auf dem Dach ihres Hauses installierte Mobilfunkantenne beeinträchtigt fühlen. Dieses Urteil des Amts- und Landgerichtes München wurde schon 1998 gefällt, in der Öffentlichkeit jedoch ist es kaum bekannt. Das Amtsgericht München hat im Rahmen einer mietrechtlichen Auseinandersetzung eine 20-prozentige Mietminderung gebilligt. Es ging um die Installation von Mobilfunkantennen auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses, direkt über der Wohnung des Mieters. Der Vermieter forderte den zurückbehaltenen Differenzbetrag vom Mieter zurück. Das lehnten die Richter ab. Für das Wohlbefinden der Mieter komme es nicht auf sofort spürbare Einwirkungen der Antennenanlage, sondern auch auf die Furcht vor Gesundheitsschäden an, selbst wenn sich dies später als unbegründet darstellen sollte. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass in der Vergangenheit wiederholt die von neuen technischen Errungenschaften ausgehenden Gefahren falsch eingeschätzt worden seien, blieben angesichts vieler warnender Stimmen kritischer Wissenschaftler vernünftig erscheinende Zweifel. Da das E-Plus-Netz relativ jung sei, lasse sich über die Folgen langjähriger Dauereinwirkungen nichts Endgültiges sagen. Allein die Furcht stelle bereits eine echte Beeinträchtigung im Sinne des Paragraphen sowieso dar. Der Mieter habe einen Anspruch darauf, dass ein Vermieter nicht nachträglich das Anwesen in einer bei Abschluss des Mietvertrages nicht vorhersehbaren Weise nutze und dem Mieter somit die Angst aufbürde, dadurch gesundheitlich geschädigt zu werden. In der Urteilsbegründung schrieb der Amtsrichter Manfred Selke: Es ist für diese Auseinandersetzung belanglos, dass die streitgegenständlichen Anlagen rechtlich zulässig sind und alle gegenwärtig in Deutschland gültigen Grenzwerte einhalten. Ein ganz wichtiger Satz. Das Mietminderungsrecht wegen Baulärm hänge ja auch nicht davon ab, ob der Nachbar legal oder schwarz baue. Gegen dieses Urteil des Amtsgerichtes ging der Vermieter in Berufung. Das Landgericht München hat die Berufung als unzulässig verworfen. Das ist also 1998 gewesen, ist offenbar bei anderen Gerichten wenig beachtet. Es müsste an sich ein juristisch gesehen ein Präzedenzurteil sein.
Wo wir gerade bei juristischen Urteilen sind, wir haben jetzt auch gerade Frau Scheunemann-Eichner, die Vertreterin von Imono, in der Leitung, die auch noch auf ein neueres Gerichtsurteil hinweisen möchte. Können Sie mich gerade hören jetzt?
Ich höre Sie.
Okay, wunderbar. Dann schildern Sie doch mal, worum es geht.
Ich grüße Sie alle und jetzt ist, wie gesagt, mir heute gerade über meinen Anwalt oder unseren Anwalt, wir sind nämlich 7 Eigentümer und 2 Mieter, aus dem Nachbarhaus, die sich zusammengeschlossen hatten und eben vor dem 4. Verwaltungsgericht hier in Hamburg klagen gegen die Aufstellung einer Anlage, die ja dann im Eilverfahren von 3 Tagen ist, die dann eben erstmal verhindert worden. Und das ist eben ein laufendes Verfahren. Und ich habe heute gerade von unserem Anwalt einen Beschluss bekommen, und zwar vom Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen vom 25. Februar. Und da wird nämlich dieser Passus Baugenehmigungsverfahren etwas anders gelegt und anders gedeutet, als es hier in Hamburg nämlich passiert. Hier wird nämlich grundsätzlich jede Anlage genehmigt. Denkmalschutzbedenken gibt es dann insofern überhaupt nicht, auch wenn Sie eine Anlage auf ein Jugendstilhaus setzen. Dann, das ist also skandalös, wie das hier abgelaufen ist und wie das hier ablaufen soll. Und hier in Düsseldorf ist es also so, ist da ein Beschluss, der eben, wie gesagt, sich so äußert. Das muss ich jetzt leider vorlesen. Die nach § 7 Absatz 1, 1 Absatz 2 oder der 26. BIMSCH-Verordnung, und das ist nämlich diese Grenzwertverordnung, mit der Anzeige über die Inbetriebnahme der Sendeanlage der Emissionsschutzbehörde vorzulegende Standortbescheinigung ist für das baurechtliche Genehmigungsverfahren jedoch nicht verbindlich. Vielmehr hat die Baugenehmigungsbehörde nach der § 22 BIMSCH-Verordnung für eine, wie hier nach dem Bundesemissionsschutzgesetz, nicht genehmigungsbedürftige Anlage, in Düsseldorf sind die nämlich noch nicht genehmigungspflichtig, in eigener Zuständigkeit zu prüfen, ob schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne von der § 3 BIMSCH auch auf Nachbarn hervorgerufen werden. Zu diesen Umwelteinwirkungen zählen auch die von Mobilfunksendeanlagen ausgehenden Strahlenemissionen. Zum einen muss die Anlage so errichtet und betrieben werden, dass gegenwärtig keine schädlichen Umwelteinwirkungen entstehen können. Zum anderen sind, ungeachtet der Frage nach dem Bestehen einer sogenannten Vorsorgegrundpflicht im Rahmen des Paragraphen so und so, 22 Absatz 1 BIMSCH, das muss man alles, und dann Vergleiche werden dazu genannt, Hansmann in Landmann, Roma und so weiter, auch zukünftig drohende erkannte erhebliche Beeinträchtigungen zu verhindern. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der zu erwartenden zukünftigen baulichen Entwicklungen im Einwirkungsbereich der Anlage. Also das heißt, dass da also die Fürsorgepflicht, die Vorsorgepflicht der Bauämter im Ermessen liegt, in deren eigenen Ermessen. Mhm. Und das wird hier nämlich einfach ad acta gestrichen. Mhm. Es wird einfach erklärt, hier liegen diese Verordnung, die nach dem BIMSCH, nach den Grenzwerten wird hier gehandelt und danach müssen wir uns richten und deswegen müssen wir die Genehmigung erteilen. So mhm. läuft das hier. Und dieses hier wird inzwischen also dann dort auch schon angefochten. Das wollte ich jetzt nur dazu noch mitteilen.
Okay, also gegen dieses Urteil ist auf jeden Fall noch Berufung eingelegt worden, oder?
Dieses ist ein Beschluss und Berufung weiß ich jetzt nicht. Das ist also jetzt ein frisches vom 25. Februar 2003. Das wollte ich jetzt nur dazufügen. Und ansonsten wollte ich auch noch hinzufügen, dass es tatsächlich aus dem Militärsektor, diese ganzen Anlagen aus dem Militärsektor kommen. Und ich frage mich, ob vielleicht im irakischen Krieg diese Anlagen inzwischen auch zu der Störung für der Maschinen, der Hubschrauber und so weiter vielleicht auch dazu benutzt worden mhm. sind schon.
Zu rechnen ist damit auf jeden Fall, da auch das amerikanische Militär das gar nicht verhehlt, dass es im ersten Golfkrieg bereits eingesetzt wurde. Auch gerade weil es so erfolgreich war, haben sich auch die Firmen damit gerühmt.
Ja, unser ehemaliger General, Herr Naumann, hat nämlich in einem, und da waren die Hubschrauber überhaupt noch nicht abgestürzt, hatte nämlich solches nämlich schon erörtert und gesagt, also im Zweifelsfall helfen dann auch die Mikrowellentechniken in diesem Krieg. Also so sieht es aus. Wir kriegen hier mhm. Kriegstechnik auf unsere Dächer hier in Hamburg. Und ich meine, das ist eine Grundrechtsverletzung, die wir hier eigentlich nicht uns einfach gefallen lassen.
Nee, auf gar keinen Fall.
So, das war mein kleiner Beitrag jetzt von der Ferne.
Okay, vielen Dank auf jeden Fall für
und
Ihre Ergänzung.
Und ansonsten stelle ich mich also wirklich zur Verfügung, mich als Koordinatorin mhm. Für die verschiedenen Bürgerinitiativen hier
okay.
anzurufen.
Wollen Sie eben nochmal die Nummer durchsagen?
Ja, also meine Nummer ist 410-4582.
Okay.
Okay.
Gut, haben Sie vielen Dank ja. für den Anruf.
Tschüss.
Jetzt müssen wir irgendwie wieder einen Anknüpfungspunkt finden.
Okay. Krieg in Irak können wir natürlich sehr wenig Einfluss nehmen, egal wie viele Millionen hier auf die Straße gehen. Aber auf den Krieg auf unseren Dächern können wir sehr wohl sehr großen Einfluss nehmen. Und ich wundere mich manchmal, wie die Leute dahin gehen, wo sie sehen, dass sie gar nichts gewinnen können, dass sie gar nicht wirksam was machen können, statt eben da zu protestieren, wo sie tatsächlich Chance haben, wirklich was bewirken. Mhm. Denn werden die Antennen, die Sendemasten von Hamburger Dächer verschwinden, da werden wir viel bessere Lebensqualität haben und auch die Hamburg-Liebhaber werden endlich auf eine ästhetische Stadt gucken. Mhm. Denn das, was aufgestellt wird, hat auch keine ästhetische Wirkung, sondern für uns verschandelt die ganze Stadt. Und wo sind die Patrioten? Wo sind die Hamburger Patrioten? Ne, also das finde ich, dass, dass überhaupt sich keine CDU-Leute melden. Oder das ist ein absolut überparteiliches Problem. Und ich glaube, das Problem liegt darin, dass die Bevölkerung gar nicht informiert ist. Und wenn das Hamburger Abendblatt über alte Kamele schreibt, dass die Schweden da entdeckt haben, dass das Mikrowelle zu Krebs führt, dann, das ist lächerlich. Das ist ein Rückstand um 5-6 Jahre, die Nachrichten im Abendblatt haben. Wie lange braucht die Zensur bei Springer Presse, bis das endlich ans Tageslicht kommt? Wir sind aktuell momentan bei atemischen Wirkungen, die sind zum Teil, wie der Professor Neitzke von Ecolog-Institut bei Hamburger Besprechung gesagt hat, schon hundertprozentig nachgewiesen. Das heißt, Beeinflussung des Bewusstseins unterhalb der sogenannten deutschen Grenzwerte ist hundertprozentig nachgewiesen. Die Frage der Politiker, die ich finde nicht sehr besonders qualifiziert, ist, wenn man Bewusstsein beeinflusst, das ist doch noch keine Krankheit, deutet auf das Bewusstsein von so einem Politiker und wer ihn dann wählt. Ne? Denn wenn das Bewusstsein beeinflusst wird, das ist schon eine ganz große Schade. Egal, ob das was beschleunigt oder verlangsamt, aber dann, das ist dann nicht meine Stellung sozusagen.
Da würde ich vor allen Dingen gerne kurz, wo Sie den Herrn Neitzke gerade vom Ecolog-Institut erwähnten, nochmal ergänzen, dass der auch so treffend bei dieser Anhörung im Rathaus auch formuliert hat, würde es bei Mobilfunk um ein Medikament gehen, wäre es aufgrund der ganzen Bedenken, die es dagegen gibt, halt gar nicht zugelassen worden. Das finde ich ist auch ein Satz, der sehr gut exemplarisch herausstellt, wie dramatisch das wirklich ist. Und eine zweite Ergänzung, die wir bisher immer noch nicht geliefert haben, muss ich auf jeden Fall noch machen. Einmal kurz noch mal erklären, was es mit athermisch und thermisch zu tun hat. Also thermische, oder hatten wir das vorhin schon? Also thermisch bedeutet halt wirklich rein die Aufheizung von körperlichem Gewebe, während athermische Effekte eben diese Sachen sind, die wir vorhin schon erwähnt haben, dass halt die DNA diese für sie chaotische Information des gepulsten Mobilfunks halt nicht verarbeiten kann und darauf mit Stresssymptomen reagiert, die eben nicht spezifisch sind. Man kann nicht sagen, es gibt das typische Reaktionsmuster auf Mobilfunkeinstrahlung, auf Elektrostress, sondern der Körper reagiert quasi mit einem Stressmuster, das er quasi von anderen Konfrontationen mit Stresseinflüssen gelernt hat und ruft halt einfach unspezifische Stressmuster ab. Und deshalb auch ist die Liste eben von Beschwerden, die Mobilfunk hervorrufen kann, auch so lang. Weil es ist, wie gesagt, nicht eine typische Reaktion auf Mobilfunk.
Ich wollte ganz gern auch nochmal sagen, vielleicht befinden wir uns jetzt im Vorfeld dieser UMTS oder während dieser UMTS-Diskussion in der gleichen Problematik, in der die Bevölkerung und die Bürger sich befanden, als die Atomenergie eingeführt wurde. Und mit welch einem Stress und mit welch einer Zeitverzögerung der Rückbau jetzt stattfindet, das sehen wir, weil auch da kaum Möglichkeiten waren, sich zu melden bzw. auf die Auswirkungen aufmerksam zu machen. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust darauf, dass wir in 10 Jahren diskutieren, auf wie viele Jahre denn nun der Rückbau von solchen Mobilfunksendeanlagen. Ja, ich weiß, das ist jetzt sehr naiv formuliert, ich bin kein Fachmann, aber ich glaube, dass wir einfach nochmal an die Bevölkerung, an die Zuhörerinnen und Zuhörer und vor allem auch an Eltern appellieren sollten. Also immer wenn jetzt Fragen aufkommen zum Thema oder wenn eine Antenne neu installiert wird im Sichtbereich, dass man auf jeden Fall reagieren soll und nicht sagen soll, naja, ich kann sowieso nichts verändern. Gerade auch appellieren, vielleicht weniger mit den Handys zu telefonieren, sie auch nicht immer anzuhaben, vielleicht den Kindern nicht es zu verbieten, aber doch aufzuklären, dass es also ganz gefährlich ist. Und auch aufzuklären darüber, dass wir eigentlich keine Handys brauchen, mit denen wir jetzt aufgrund dieser neu einzuführenden UMTS-Technologie Filme versenden können und Fotos versenden können und alles Mögliche machen können. Weil das hat im Prinzip einen Spaßfaktor, Ich habe auch keinen Bock darauf, dass wir nun so weit kommen, dass wir essentielle Dinge des Lebens, wie zum Beispiel Wettervorhersage oder Verkehrsfunk, irgendwann nur noch über diese OMTS-Technologie bekommen.
Ich glaube, es geht am Bedarf der Bevölkerung auch vorbei. Also, die sind gar nicht interessiert,
völlig
Filme am Handy zu gucken. Das lässt sich zu Hause viel bequemer machen.
Aber trotzdem, es gibt natürlich die Spaßgesellschaft. Das ist die junge Generation, die vielleicht sich daran beteiligt, ohne zu wissen, was es für Auswirkungen
hat. Okay, wir haben nur noch 3 bis 4 Minuten und ich möchte auf jeden Fall Marianne und Brigitte auch noch mal zu Wort
kommen. Ich wollte nur ganz kurz sagen, darüber gibt es zum Beispiel auch eine Studie, dass 98% dieser Telefonate sind, sage ich jetzt mal so, Zivifax, ne? Sind gar nichts. Ja, sind völlig, und ich spreche auch hier aus persönlicher Erfahrung, wie ich ja zwangsläufig teilnehmen muss in öffentlichen Verkehrsmitteln an solchen Gesprächen. Mhm. Nicht? Ja. Abgesehen davon sage ich auch mal hier, dass das Bewusstsein offenbar völlig entschwunden ist, dass keinen anderen Privatdinge interessieren in dem Sinne. Wieso muss ich zwangsweise im Bus jetzt mir anhören, irgendwelche Privatgespräche?
Wobei das im Bus ja auch noch im faradayischen Käfig darstellt. Und jeder, der es im Physikunterricht gelernt hat, weiß, dass es halt ein geschirmter Raum ist und das Handy dabei noch x-fache Leistung aufbringen muss, um überhaupt rauszukommen aus diesem Käfig. Mhm. Weshalb auch das Bundesamt für Strahlenschutz empfiehlt, nicht im Auto zu telefonieren oder wenn dann auch Antenne zu benutzen. Okay, aber ich wollte auf jeden Fall nochmal Brigitte nochmal zu Wort kommen lassen.
Ja, ich denke, wir sollten bei der ganzen Diskussion nicht vergessen, dass wir nicht warten sollen, bis die Verantwortung von Politikern übernommen wird, beziehungsweise die von Ärzten übernommen werden muss, sondern dass jeder auch selber Initiative ergreifen kann. Es kann jeder selbst entscheiden, ob er mit einem Handy telefoniert. Es kann jeder den Stecker endgültig aus seinem Schnurlostelefon ziehen. Ja, bevor man also irgendwelche Sendemasten sprengen möchte oder verboten haben möchte. Mhm. Ich warte nicht, bis Handys verboten werden, sondern ich telefoniere einfach nicht damit. Mhm. Und ich werde meinem Sohn auch erklären, warum er nicht damit telefonieren soll.
Mhm. Und das ist der Punkt gegenüber der Kernenergie, dass man hier selber drauf verzichten kann, was man jetzt bei seinem Stromanbieter schlecht nachvollziehen kann. Das ist natürlich in den letzten Jahren auch möglich geworden, aber man kann halt einfach aktiv
Wir können sicherlich nicht mehr ganz ausweichen, das ist heute sicherlich gar nicht mehr möglich, aber man kann seinem Nachbarn ein anderes Telefon schenken, wenn er schnurlos telefoniert, und man kann, denke ich, auch durch Information einiges bewegen.
Mhm. Und Alternativen gibt es ja auch, die wir eigentlich auch gerne noch näher dargelegt haben, zum Beispiel eine, die vielleicht nicht unbedingt so die tolle Alternative ist, aber zurück zu analogen Übertragungen, oder es gibt auch eine Technologie, die bringe ich jetzt nur mal stichwortartig ein, die nennt sich GCOM. Da wird das zu übertragende Signal einer ohnehin natürlich bestehenden Welle aufmoduliert, die das dann von alleine an ihren Zielort transportiert. Das ist auch von deutschen Universitäten ausprobiert worden, noch nicht mit mit Sprechverbindung über kleinere Distanzen. Signal hat man bereits in Erfurt von Australien aus empfangen können. Und das zeigt, denke ich mal, dass es Alternativen gibt und wir uns alle zusammentun müssen, damit diese Alternativtechnologien zum Durchbruch gelangen. Und solange wir alle mit dieser alten schädlichen Technologie weiter telefonieren und die Industrie daraus ihr Geld bezieht, wird sich da natürlich auch nicht viel ändern.
Zu den Alternativen gibt es auch noch eine wunderbare Internetseite, www.baubiologie.net. Da gibt es Ausführungen von Martin Firnig, der auch Alternativmethoden darlegt und darstellt. Wer also technisch interessiert ist, kann sich da auch gerne nochmal umtun.
Da gibt es ja auch Zeitungen, zum Beispiel an gut sortierten Bahnhofskiosken gibt es die Raum und Zeit. Die kann ich auf jeden Fall empfehlen zu der Thematik. Die greifen das Thema auf jeden Fall auch immer wieder auf. Das ist vor allen Dingen ein unabhängiges Magazin, deshalb ein klein wenig teurer, weil sie halt kaum Werbung in ihren Ausgaben haben, dafür aber auch eben nicht abhängig sind von den Industrien, die diese Werbung schalten. Und ja, Internetadressen können wir eigentlich nochmal durchsagen. Ich glaube, die Welle Landkamp hat noch keine, aber die Wellenbrecher haben auf jeden Fall eine hier in Hamburg für die Hamburger, die sich jetzt hier direkt beteiligen wollen oder auch nur informieren wollen.
www.wellen-brecher.de.
Und ich suche hier gerade noch vehement nach der von der Störfrequenz. Ich weiß nicht, hast du da noch mal einen Zettel, wo die draufsteht?
Ja, dann
UMTS No, die Initiative hat natürlich auch eine Internetseite, www.umtsno.de.
Was ich noch anmerken wollte, die Welle Lattendamm hat auch eine Internetseite, die aber noch nicht ganz aktuell ist, und zwar unter www.welle-lattendamm.de.